Also wir wollen hier in den 4 Wochen, die das ganze Thema umfasst, ihr seht hier vorne nochmal die Unterthemen und draußen liegen auch noch Flyer, da steht es nochmal drauf, wollen wir uns, wie ich finde, ein super spannendes Thema anschauen. Es ist ein schillerndes Thema, Glaube, Heilung, Wunder. Das sind alles 3 Schlagwörter und Reizwörter, die auch durchaus geeignet sind, in jeder Gemeinde ordentlich Schläge zu verteilen und zu reizen, was das Zeug hält. Es ist eigentlich kaum möglich, über so ein Thema zu reden, ohne dass vielleicht der ein oder andere gleich so ein bisschen auf Abwehrhaltung geht und sich fragt, was wird er erzählen? Wo man gleich Sorge hat vor Irrlehren und je nachdem, was man für ein Vokabular hat, am liebsten Gedankenfestungen einstürzen möchte, so wie Paulus das sagt, oder einfach mal wieder einen theologischen Krieg für sich gewinnen will, denn es ist ein Thema, worüber viel gestritten wird. Und wo die unterschiedlichsten Meinungen und Erfahrungen dazu da sind. Wir werden auch in den nächsten Wochen auf manches davon ein bisschen eingehen. Gerade der 3. Abend hier, einseitiges Denken und unerfüllte Erwartungen, da gucken wir mal so ein bisschen, was das für ein Spannungsfeld eigentlich ist mit diesem Thema. Und das liegt daran, dass das Thema mit 2 sehr wichtigen Dingen zu tun hat. Zum einen mit unserer persönlichen Erfahrung. Also jemand, der krank ist, der denkt anders über das Thema als jemand, der gesund ist. Und jemand, der ein Heilungswunder erlebt hat, denkt darüber anders als jemand, der seit Jahren betet und bisher nichts erlebt hat. Und jemand, dessen Gemeinde schon mal an so einem Thema zerbrochen ist oder schon mal einen richtigen Krieg so intern hatte, der weiß auch, was es mit diesem Thema auf sich hat und was man da alles für Meinungen vertreten kann. Also wenn ihr mal richtig Spannung miterlebt habt, so bei so einem Thema, dann spielen da immer mehrere Sachen eine Rolle. Das erste ist natürlich erstmal Verwirrung, dass man sich fragt, wie kann es sein, dass sich Christen über geistliche Themen streiten? Wie kann es sein, dass es so unterschiedliche Ansichten gibt und so unterschiedliche Erfahrungen über Dinge, die in der Bibel drin stehen? Man könnte auch sagen, steht doch in der Bibel drin, sollen wir einfach mal nachlesen, was haben sie sich alle so, ne? Aber ihr werdet mir alle zustimmen, ganz so einfach ist es nicht. Und wenn ihr schon mal solche Diskussionen oder so Spannungen auch in euren Gemeinden über solche Themen erlebt habt, dann ist es zum einen das, was dabei hängen bleibt, erstmal so Verwirrung, wer hat eigentlich recht? Und zum anderen auch so ein Unverständnis darüber, am Ende gehört man ja meistens zu irgendeiner Gruppe. Na, man hat dann eine Meinung zu dem Thema, da wird man auch immer fester darin, muss ja klarkommen mit der Welt. Und am Ende bleibt Unverständnis darüber, wie können die anderen denn so darüber denken? Wie kann es sein, dass die so eine Meinung darüber haben? Wie kann es sein, haben die Bibel nicht richtig gelesen oder so? Ne? Und da ist es jetzt völlig egal, von welcher Seite man da rankommt ans Thema. Im Grunde geht es uns allen so. Und das zweite große Problem, also was es mit dem Thema auf sich hat, einmal eben unsere Erfahrungen und zum anderen unsere Weltsicht. Und das hängt natürlich mit unseren Erfahrungen auch zusammen. Also unsere persönliche Weltanschauung, unsere Weltsicht, das hat was damit zu tun, wie wir geprägt wurden, jeder von uns. Also gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Und wenn ja, wie ist er? Wie sieht er aus? Was macht er? Welche Rolle spielt Gott in der Welt? Also wie funktioniert auch die Interaktion zwischen uns Menschen und Gott? Was machen wir? Was macht er? Was erwartet er von uns? Was können wir von ihm erwarten? Die ganze Frage. Und zu diesen Themen wurden wir gelehrt und geprägt, also alle von euch, alle von uns, durch unsere Gemeinden, durch irgendwelche Predigten, durch unser Umfeld, wo wir aufgewachsen sind, durch das Land, in dem wir leben und die Medien und alles überhaupt. Dass wir eine bestimmte Sicht haben und eine bestimmte Erwartung auch und eine Vorstellung von Gott. Und das ist bei jedem im Raum unterschiedlich. Ich meine, jetzt sind wir ja hier schon mal eine Gruppe von Leuten, die sich überhaupt für das Thema interessieren. Das trifft ja schon mal nicht auf alle zu. Und trotzdem, wenn man jetzt ins Detail gehen würde, sind wir ja total unterschiedlich geprägt. Und unsere Vorstellungen von Gott und unsere Erwartungen an Gott sind auch total unterschiedlich. Von daher kann man hier eigentlich nur ins Fettnäpfchen treten, wenn man so ein Thema anpackt. Weil im Grunde diese beiden Sachen, was uns geprägt hat und was wir erlebt haben, das macht eigentlich den Kern unserer Persönlichkeit aus. Und deswegen kann man auch so ein Thema nicht neutral hören. Also man kann sich Mühe geben, wie man will. Man hört niemals neutral über so ein Thema eine Predigt. Man liest auch nicht neutral die Bibel zu diesem Thema, sondern es fällt immer auf den vorgepflügten Boden. bei uns. Und niemand kann über so ein Thema neutral predigen. Nicht mal ich, so sehr ich mir Mühe gebe. Aber es wird nicht gelingen. Und was machen wir jetzt damit? Ist eine ziemlich verheerende Situation. Eigentlich könnten wir gleich wieder Schluss machen und nach Hause gehen. Also zunächst mal müssen wir uns bewusst machen, dass alle Erkenntnis Stückwerk ist, das, was Paulus sagt. Ne? Also alles, was jeder von uns glaubt und bisher glaubt, über Gott zu wissen, ist immer nur ein Stück vom Ganzen. Und wir sind alle miteinander auf dem Weg und das müssen wir auch so verstehen. Und Gott mutet uns zu, dass wir voneinander lernen. Und da geht es mir genauso wie jedem anderen. Ich bin die ganze Zeit dabei zu denken, Gott, wie ist es nur? Also ich wünschte, ich hätte alle Fragen beantwortet, die ich euch gerne in den Tagen beantworten möchte hier. Es ist selber für mich spannend und auch für jeden von euch. Einfach, wir müssen voneinander lernen, auch von den Erfahrungen, die jeder gemacht hat. Und deswegen kann es auch sein, dass manch einer von euch andere Erfahrungen gemacht hat als ich. Und dann ist es gut, wenn ihr uns auch daran einen Anteil gebt. Also wir werden, nachdem ich hier eine Weile geredet habe, auch Gelegenheit haben, auch nochmal so ein paar Fragen zu stellen oder Beiträge zu bringen, was euch dazu einfällt. Es ist einfach gut, dass wir da gemeinsam auf dem Weg bleiben. Und dann ist es wichtig, dass wir von Gott lernen über dieses Thema. Und das machen wir eigentlich auf zwei Wegen. Alles, was wir von Gott lernen, passiert meistens über zwei Kanäle. Das erste ist durch die Bibel. Also wir schauen, was Männer und Frauen mit Gott erlebt haben, wie Gott die geführt hat, was Gott denen gezeigt hat. Wir schauen, was Gott da drin alles niederlegen lassen hat in der Bibel und glauben, dass die Bibel uns helfen wird, eine echte Glaubensgrundlage zu finden in unseren ganzen Überzeugungen. Und das ist das, was wir heute Abend vor allen Dingen auch machen wollen, zu gucken, was steckt in der Bibel drin über dieses Thema. Und das Zweite, wie wir von Gott lernen, ist, indem wir sein Wirken beobachten. Indem wir schauen, wie Gott handelt, auch in unserer Zeit heute. Indem wir versuchen, am Ball zu bleiben und zu gucken, wie bewährt sich das, was in der Bibel steht, in der Praxis. Also in unserem eigenen Leben, in unseren Erfahrungen und bei dem, was wir von anderen Leuten hören, die einen Draht zu Gott haben, die eine enge Verbindung zu Gott haben. Und das, was die erleben, ist spannend. Da sollte man aufmerksam sein, denn das lehrt uns eine ganze Menge darüber, wie Gott wirklich ist und wie wir Gott zu verstehen haben. Und beides muss miteinander einhergehen. Also die Bibel, das schriftliche Wort Gottes und das, was wir bei Gott beobachten können, wie er heute handelt, nämlich wie das lebendige Wort selbst, nämlich Jesus, wie er in der Bibel genannt wird, wie er in unserer Zeit wirkt. Und es ist wie zwei Augen, die wir im Kopf haben. Also wenn wir dreidimensional und räumlich sehen wollen, dann brauchen wir zwei Augen, um räumlich sehen zu können. Und genau das brauchen wir eigentlich auch in geistlichen Dingen, wenn wir lernen wollen und wenn wir räumlich sehen wollen, auch im Geistlichen, so in der geistlichen Welt, so in unserer Beziehung zu Gott, dann ist es wichtig, dass wir das Schriftliche haben, was in der Bibel steht und dass wir beobachten, wie Gott heute handelt. Es gibt einen coolen Bibeltext dazu, Markus 12, Vers 24. Da sagt Jesus, irrt ihr nicht deshalb, weil ihr die Schriften nicht kennt und nicht die Wunderkraft Gottes? Also irrt ihr euch nicht deshalb, weil ihr eigentlich zwei Sachen nicht kennt, zum einen die Schriften, also das schriftliche Wort Gottes und dann die Wunderkraft Gottes. Das heißt, die Fähigkeiten, die Gott hat und mit denen er heute auf dieser Erde wirkt. Und beides muss miteinander einhergehen. Das sind die zwei Sachen und das, was Jesus hier sagt, also Jesus selbst sagt es, sagt im Grunde, laufen wir in die Irre, wenn wir nicht auf diesen beiden Augen sehen lernen. Wenn wir nicht gelernt haben, Gott zu beobachten in der Schrift und auch in der Tat, bei dem, was er praktisch tut. Und beides wollen wir bei dem Thema versuchen, irgendwie mit einzubeziehen. Denn wenn wir das nicht tun, also wenn wir eine dieser beiden Sachen vernachlässigen, also die Bibel oder die Wunderkraft Gottes, mit der er wirkt, dann rennen wir auf einer Seite an Gott vorbei. Das wird uns dann passieren an unterschiedlichen Stellen. Also wenn wir nur in die Bibel schauen und blind sind für sein praktisches Wirken, heute hier in unserem Leben und auf der Erde, dann kann es uns so gehen. Also wir haben beim Bibellesen, machen wir uns ein Bild davon, wie Gott ist. Wir stellen uns das vor, wir versuchen die Bibel zu verstehen und von mir aus auswendig zu lernen und wissen alles, was da drin steht. Aber wir haben dann unsere Theologie, die aber in der Praxis oft weder bewährt ist, noch dem Wesen Gottes entspricht, wie er wirklich ist, weil wir ja immer durch eine Brille auch die Bibel lesen. Es kann sein, dass das Bild, was wir von Gott aus der Bibel uns rauslesen, gar nicht mit dem wirklichen Wesen Gottes übereinstimmt, weil wir es nicht verstehen. Weil wir Gott nicht erkennen, wie er wirklich ist. Und so ging es schon vielen Leuten, so ging es den Pharisäern zur Zeit Jesu. Das war eine Gruppe, die kannten das ganze Alte Testament auswendig zum Teil, also zum Teil wirklich auswendig. Die Mosebücher, die wussten alles, was prophezeit war über den Messias, der kommen sollte, über den Retter. Und als er wirklich kam, als Jesus gekommen ist, haben sie nicht erkannt. Und das ist eine Tragik. Es ist dramatisch, wenn wir Bibel lesen, aber Gott nicht erkennen. Wenn wir das alles in uns aufsaugen, aber am Ende an ihm vorbeirennen, wenn er tatsächlich mal erscheint in unserem Leben. Wenn er uns begegnen will, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass er so ist. Wir haben gedacht, er handelt so und nicht so. Und deswegen ist es so wichtig, in der Schrift, also in der Bibel zu stehen und gleichzeitig auch mit dem Auge zu sehen, wo wirkt Gott seine Wunder und wo wirkt Gott mit seiner Kraft. Wenn ich aber nur darauf schaue, was Gott heute tut und nicht weiß, was in der Bibel drin steht, habe ich wieder ein anderes Problem, weil dann lasse ich mich nur von meinen Erfahrungen leiten. Und dann kann ich weit hinter dem zurückbleiben, was Gott eigentlich geplant hat mit meinem Leben. Ich meine, was ist das für eine Weltsicht, was für ein Weltbild ist das, wenn ich glaube, dass es nur das gibt, was ich und meine Freunde schon mal praktisch erlebt haben? Also sehr furchtbar, weil vieles Gute haben ich und meine Freunde noch nie erlebt. Und trotzdem gibt es das. Und das ist so wichtig, dass wir immer schauen, was hat Gott verheißen, was steht in seinem Wort drin und nicht nur bei dem bleiben, was wir bisher erlebt haben. Wir stehen auch bei dem Thema eigentlich in der Gefahr, dass unsere Theologie oft auf das gebaut ist, was wir nicht erlebt haben. Also unsere Lehre über Gott basiert oft auf dem, was wir bisher noch nicht erlebt haben, und das ist ein Problem. Erst recht bei so einem Thema, weil in der Bibel oft mehr verheißen ist, als wir bisher erlebt haben. Deswegen ist es so wichtig, mit diesen beiden Augen zu sehen. Und ich möchte heute, wenn wir in dieses Thema einsteigen, eigentlich so bei den Grundlagen beginnen. Was sagt die Bibel über Zeichen und Wunder? Also über diese Begriffe, wo man erstmal denkt, wow. Also die einen, die freuen sich drauf und sagen, fantastisch, das ist das, wo ich schon immer mal was drüber wissen wollte. Und andere denken vielleicht, jetzt wird es brenzlig, was erwartet er von uns sozusagen? Ne? Und was erwartet Gott von uns? Es gibt in der Bibel unterschiedliche Begriffe, die eigentlich dasselbe meinen. Also je nachdem, was ihr für Bibelübersetzungen habt, steht da was von Wundern, von Wunderkraft, von Kraftwirkungen, von wunderbaren Dingen, die da passieren. Was da gemeint ist, sind in der Regel immer einfach übernatürliche Dinge, die Gott tut. Also Sachen, die wir mit unserer Kraft und mit unseren Fähigkeiten nicht hingekriegt hätten. Manchmal sind damit auch gemeint Menschen, die im Übernatürlichen leben, dann sind die Menschen selbst das Wunder. Also bei Sacharja zum Beispiel ist von Männern des Wunders die Rede. Spannend. Oder Hesekiel wird so bezeichnet, der ist ein Wunder an sich, er als Person, weil er so in der übernatürlichen Kraft Gottes unterwegs ist, dass die Leute eigentlich nur sagen konnten, es ist ein Wunder vor unseren Augen, wie der Mann unterwegs ist. Aber oft sind damit gemeint einzelne Taten, die übernatürlich sind, wo Gott was tut, was über unsere Fähigkeiten weit hinausgeht. Und solche Ereignisse, wenn Gott was Übernatürliches tut, das sind immer Wegweiser eigentlich zu Gott. An der Stelle wird immer deutlich, hier hat jetzt kein Mensch was getan, sondern hier hat Gott was getan. Dann taucht manchmal in der Bibel das Wort auf Zeichen, also ihr habt es auch gesehen hier beim Thema Zeichen und Wunder, das manchmal auch in der Kombination, da fragt man sich, was jetzt der Unterschied. Man kann das so verstehen, wenn in der Bibel davon die Rede ist, dass Gott Zeichen tut, dann sind das oft wie Hinweisschilder oder so. Stellt euch vor, auf der Autobahn fahrt ihr und es sind dort Schilder zu sehen. Erstens, wie muss man fahren? Zweitens, was kommt als nächstes? Welche Stadt kommt als nächstes? Welche Ausfahrt kommt als nächstes? Und das ist oft auch was Gott tut, dass er Zeichen gibt. Das heißt, dass er auch übernatürliche Dinge tut, die auf was hinweisen, dass zum Beispiel eine neue Zeit anbricht. Dass er in seinem Plan ein Stück weitergeht. Auch in seinem Heilsplan mit uns Menschen und so. Also in der Bibel ist es so, dass zum Beispiel gesagt wird, die Sonne ist ein Zeichen dafür, dass Tag ist und der Mond dafür, dass Nacht ist. Das ist ganz klar. Wenn man die Sonne am Himmel sieht, dann weiß man, es ist nicht Nacht, sondern es ist Tag. Oder der Regenbogen oder auch die Beschneidung in der Bibel ist ein Zeichen für den Bund, den Gott geschlossen hat. Und da ereignet sich immer was und dann weiß man, aha, Das ist das, was Gott meint. Und genauso ist es auch mit übernatürlichen Dingen, dass Gott Wunder getan hat, also zum Beispiel auch in der Geschichte Israels, wo er übernatürliche Taten in Ägypten getan hat, wo dafür drin steht, das ist ein Zeichen dafür, dass Gott der Herr ist und dass er das Volk jetzt rausführen wird in das verheißene Land. Manchmal ist auch einfach von Kraft die Rede in der Bibel oder Kraftwirkungen. Man könnte auch sagen Wunderkraft, weil ganz oft meint das Wort Kraft, was da steht, Dynamis im Griechischen, also Dynamit ist davon abgeleitet zum Beispiel. Also wenn Gott was tut, dann hat das oft die Qualität von Dynamit. Da geht was los, das merkt man. Das hört man, das sieht man, das verändert die Umgebung, wenn Dynamit in die Luft fliegt. Hat leider was Zerstörendes, wenn man jetzt an Dynamit denkt. Bei Gott ist es nicht so. Wenn Gott was tut, dann hat es eine unglaubliche Wucht, eine unglaubliche Kraft. Aber es ist immer was, wo Gott was aufbaut und wo Gott was voranbringt und wo er sein Reich mitbaut. Und ganz oft steht in der Bibel dieses Wort, dass Gott mit Kraft gewirkt hat, dass er mit Wunderkraft gewirkt hat, dass er Taten der Kraft auch getan hat. Und dann geht es immer um eine Kraft, die menschliche Fähigkeiten übersteigt. Denn, ich meine, Gott ist Gott und nicht ein Mensch. Es ist logisch, dass, wenn Gott kommt, ist es immer übernatürlich. Ansonsten wäre er nicht Gott, sondern er wäre ein Mensch. Also alles, was wir von Menschen erwarten können, das kommt noch nicht an das ran, was Gott kann. Wenn Gott Gott ist, dann ist er übernatürlich. Und wenn Gott erscheint irgendwo und wenn Gott wirkt, dann ist es immer übernatürlich. Deswegen jedes Mal, wenn Gott irgendwo loslegt, dann geht es einher mit Zeichen und Wundern, das heißt mit Taten und mit Ereignissen, die unsere Fähigkeiten und unser Können übersteigen. Und wenn man jetzt in die Bibel schaut, dann fällt einem das gleich auf, dass Gott eigentlich genauso charakterisiert wird. Also Gott ist bekannt für seine Wunder. In der Bibel, ihr könnt von vorn bis hinten durchlesen, im Alten Testament und im Neuen Testament wird Gott immer wieder als der beschrieben, der Wunder tut. Und ich möchte mit euch mal ein bisschen durchrauschen heute durch die Bibel. Ich werde euch jede Menge Bibeltexte um die Ohren hauen. Ich hoffe, ihr verkraftet das. Aber es ist so gut, das einfach mal auf sich wirken zu lassen und mal zu hören, was sagt das Wort Gottes. Und ich lese euch mal eine ganze Liste von Texten vor, wo Gott bekannt wird als der, der Wunder tut. 1. Mose 18. Sollte für den Herrn eine Sache zu wunderbar sein? Also sollte es irgendwas geben, was zu viele Wunder erfordert oder was ein zu großes Wunder erfordert, als dass Gott es tun könnte? Natürlich nicht. Also ihr könnt übrigens die Präsentation, die sind dann auch im Internet, deswegen habe ich die Bibeltexte auch mit reingeschrieben, wer das nochmal nachschlagen möchte. 2. Mose 15, Vers 11. Wer ist dir gleich unter den Göttern, o Herr? Wer ist dir gleich, so herrlich in Heiligkeit, furchtbaren Ruhmestaten, wundertuend? Also wer tut Wunder wie er? Niemand. Josua 3. Und Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Also bereitet euch vor, Gott kommt. Morgen wird Gott kommen. Und was wird er tun? Er wird Wunder tun. Psalm 40. Vielfach hast du, Herr, mein Gott, deine Wundertaten und deine Pläne an uns vollbracht. Nichts ist mit dir zu vergleichen. Wollte ich davon berichten und reden, sie sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen. Psalm 72. Gepriesen sei Gott, der Herr, der Gott Israels. Er tut Wunder, er allein. Immer und immer wieder. Psalm 86. Denn groß bist du und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Psalm 98. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Psalm 136. Preist den Herrn der Herren, den, der große Wunder tut, er allein. Daniel 6. Er, der rettet und befreit und Zeichen und Wunder im Himmel und auf der Erde tut. Also man merkt, Gott ist nicht nur derjenige, der im Himmel seine Show abzieht, hätte ich fast gesagt, der seine Wunder dort tut und wunderbare Dinge tut, sondern er ist auch derjenige, der es im Himmel und auf der Erde tut. Deswegen beten wir auch im Vater unser, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Damit Gott wirksam wird, wie im Himmel, genauso auch auf Erden. Matthäus 24. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Wunderkraft und Herrlichkeit. Also mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und da wird verheißen, das ist der Moment, wenn Jesus wieder auf diese Erde kommen wird, wie wird er wiederkommen? Mit großer Kraft, mit großer Wunderkraft wird er wieder auf diese Erde kommen. Das heißt, von Anfang bis zum Ende ist Gott immer derjenige, der, wenn er erscheint, mit großer Wunderkraft und großer Herrlichkeit auf diese Erde kommt. Und Matthäus 26, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen, zu Rechten der Kraft, also zu Rechten der Wunderkraft und kommen auf den Wolken des Himmels. Und das ist krass, hier wird Gott selbst personifiziert, also Gott als Person steht hier für Wunder und für Kraft. Er ist das Wunder in Person. Gott selbst ist die Wunderkraft. Jesus sagt, ich werde ab jetzt dort sitzen, neben dem, der die Kraft in Person ist, der im Himmel dort sitzt, nämlich neben dem Vater. Gott selbst ist die Wunderkraft schlechthin. Und das ist, wie gesagt, nur logisch, denn Gott ist Gott. Gott ist immer übernatürlich in allem, was er tut, in allem, was er ist, übersteigt er das, was wir Menschen sind und was wir Menschen tun können. Deswegen geht eine Begegnung mit Gott gar nicht, als dass man eine Begegnung mit dem Übernatürlichen hat. In welcher Form auch immer. Deswegen war auch Jesus, als er dann auf dieser Erde war, war sein Wirken von Zeichen und Wundern geprägt. Als Jesus hier unterwegs war, und das sind so die Geschichten, die kennen die meisten von euch, was Jesus an Wundern getan hat. Auf den meisten Seiten der Evangelien ist davon berichtet, was Jesus für Wunder getan hat und wie er das Reich Gottes gepredigt hat und wie er dann wieder Wunder getan hat, wie er die Kranken geheilt hat, wie er die Besessenen befreit hat, wie er Brot vermehrt hat, wie er übers Wasser gelaufen ist, wie er Stürme gestillt hat und übernatürliche Dinge getan hat und Naturgesetze außer Kraft gesetzt hat. Und das war eines seiner unverwechselbaren Erkennungszeichen, wofür er bekannt war, dass er ist, dass er derjenige ist, der Wunder tut. Lukas 4. Und Jesus kehrte in der Wunderkraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging aus durch die ganze Umgegend. Also er war bekannt dafür. Dann ein bisschen später heißt es, mit Vollmacht und Wunderkraft gebietet er den unreinen Geistern und sie fahren aus. Und die Kunde von ihm ging in jeden Ort der Umgegend. Lukas 5. Und es geschah an einem der Tage, dass er lehrte und des Herrn Wunderkraft war da, um zu heilen. Doch schön formuliert. Er war da, um zu lehren, aber es war auch die Kraft da, um zu heilen. Das ging dort automatisch mit. Nebenbei kam das mit bei raus. Lukas 6. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn Kraft ging von ihm aus und heilte alle, die um ihn rum waren. Apostelgeschichte 2. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, einen Mann, der von Gott euch gegenüber erwiesen worden ist durch Machttaten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Mann habt ihr geschlagen und umgebracht. Also Gott selbst hat Jesus bestätigt und hat seine Kraft in ihm erwiesen durch Wunder, durch Zeichen, durch Machttaten, wie hier steht. Apostelgeschichte 10, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Lande der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Jesus war derjenige, der bekannt war weit und breit als der Wunder tut, überall, wo er erschienen ist. Und dann geht es weiter und es wird jetzt allmählich immer spannender, denn Jesus überträgt seinen Jüngern seine Kraft und gibt ihnen verschiedene Aufträge. Er sagt an einer Stelle zu seinen Jüngern, Johannes 20, wie der Vater mich ausgesandt hat, so sende ich euch. Also wie ich hierher gekommen bin durch den Vater, wie der mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch los. Und er sagt an einer anderen Stelle, Matthäus 10, Vers 8, heilt die Kranken, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt. Und das ist der Auftrag, der an seine Jünger gegangen ist. Atemberaubend. Also, ich meine, man kann noch vieles irgendwie deuten, ja, heilt die Kranken, sozusagen werdet Krankenschwester und Arzt oder irgendwie so, aber bei weckt die Toten auf, wird es schon langsam brenzlig mit unseren Fähigkeiten. Und Jesus sagt so ganz frei weg, tut das. Reinigt die Aussätzigen, treibt die Dämonen aus, heilt die Kranken. Umsonst habt ihr das empfangen und umsonst gibt es auch weiter. Ist ganz einfach eigentlich, ne? So der Auftrag, den er an seine Jünger gibt und dann geht's los. Ich rausche noch mal ein bisschen durch die Texte, einfach um so ein Feeling dafür zu kriegen, was die Bibel bietet, ja, was da drin steckt. Lukas 9, als er aber die 12 zusammengerufen hatte, die 12 Jünger, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Apostelgeschichte 2, Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Also durch diese ersten Jünger, die Jesus hatte. Apostelgeschichte 5. Aber durch die Hände der Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder unter dem Volk, sodass sie die Kranken auf die Straßen hinaustrugen und auf Betten und Lager legten, damit, wenn Petrus käme, auch nur sein Schatten einen von ihnen überschatten möchte. Es kam aber auch die Menge aus den Städten um Jerusalem zusammen, und sie brachten Kranke und von unreinen Geistern Geplagte, die alle geheilt wurden. Also man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, in welcher Dimension das stattfand, und das war durchaus ziemlich öffentlichkeitswirksam. Also wenn die Jünger da durch die Straßen gegangen sind und die Straßen waren schon voll, weil die haben dort auf Betten und Matten die Kranken hingelegt am Straßenrand, dass wenigstens der Schatten von Petrus auf die fallen soll, weil die erwartet haben, dass Gott dadurch heilt, weil die wussten, da wo diese Apostel erscheinen, da kommt Gott mit. Und da wo Gott ist, da haben wir eine reale Chance darauf, geheilt zu werden und dass er mit seiner ganzen Kraft und mit seiner Macht hier wirkt. Apostelgeschichte 6. Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Zwei Kapitel später, Kapitel 8. Auch Simon selbst glaubte, und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich, die durch Philippus dort geschehen sind. Apostelgeschichte 15. Die ganze Menge aber schwieg und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott unter den Nationen durch sie getan habe. Und Kapitel 19, ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Also es wird immer verrückter, schon die Taschentücher von Paulus haben scheinbar ihre Wirkung gezeigt. Bei mir würden die vielleicht eine andere Wirkung zeigen. Stephanus und Philippus und Barnabas und Paulus und solche Namen, die hier auftauchen, ist spannend, weil das sind nicht mal die ersten 12 Apostel, um die es hier geht. Das sind nicht mal die ersten 12, die Jesus auserwählt hat, sondern das sind eigentlich schon die Jünger der Jünger. Oder mag sein, dass das einzelne von denen Jesus auch erlebt haben, aber das waren nicht die, die mit Jesus 3 Jahre lang unterwegs waren und von ihm gelernt haben und die ersten Ereignisse so hautnah miterlebt haben, sondern das waren Leute, die später kamen. Stephanus und Philippus wurden als Diakone dann eingesetzt. Paulus und Barnabas werden auch als Apostel dann bezeichnet und Paulus hat da schon eine herausragende Stellung gehabt. Aber das waren im Grunde schon Leute, die dann erst Verantwortung übernommen haben in den ersten Gemeinden. Manchmal kursiert ja so die Ansicht, auch unter uns Christen, dass nur die 12 Apostel sowas erlebt haben. So als Starthilfe für die erste Kirche, dass Gott sozusagen nochmal mit seiner Kraft so eine Starthilfe gegeben hat, damit was ins Rollen kommt. Und dann hat sich die Sache erstmal erledigt. Aber das ist weder im Neuen Testament noch in der Kirchengeschichte bestätigt, weil es taucht immer wieder auf. Immer und immer wieder. Schon in der Apostelgeschichte, so lange bis das Neue Testament endet. Und dann auch, wenn man weiterliest von den Kirchenvätern und so den frühen christlichen Schriften, sieht man, wie es weiterging. Dann gab es immer mal Flauten. Da werden wir an dem letzten Abend von dieser Reihe nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Und dann ist es immer wieder aufgeflammt. Immer wieder, dass Gott durch Menschen Wunder getan hat. Paulus wird jetzt sogar richtig krass mit dem, was er sagt über das Thema Wunder. Römer 15, Verse 18 bis 19, da sagt er einen Satz, der ist ein bisschen kompliziert formuliert, aber versucht euch mal reinzudenken und zu verstehen, was er sagt. Denn ich werde nicht wagen, etwas von dem zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat, zum Gehorsam der Nation, durch Wort und Werk, das ist allein schon kompliziert genug, in der Kraft der Zeichen und Wunder, in der Kraft des Geistes, sodass ich von Jerusalem und ringsumher bis nach Illyrien das Evangelium des Christus völlig verkündigt habe. Also was er sagt, ist, ich werde es nicht wagen, von irgendwas zu reden, euch irgendeine Predigt zu liefern über irgendwas, was nicht Gott selbst mit seiner Kraft bestätigt hat, um uns herum, in meinem Leben, durch Wunder, durch Zeichen und Wunder. Also ich werde nichts aus der Theorie euch bringen, sondern nur das, was Gott selbst bestätigt hat und autorisiert hat mit seiner Kraft, die in meinem Leben gewirkt hat und um uns herum in unseren Gemeinden gerade wirkt. Und das ist eine Ansage. Also schön wäre es, wenn ich das in Anspruch nehmen könnte. Ich rede hier über ein Thema wie der Blinde von der Farbe. Aber das ist der Anspruch, den die frühe Christenheit hatte. Und das ist auch der Anspruch, den immer wieder Männer und Frauen Gottes zwischendurch hatten. Und die auch heute, den Anspruch, den auch heute manch einer zu Recht hat und wonach ich mich sehne. Und ich denke, manche von euch auch, dass wir sagen, also wie können wir über Dinge reden, die wir eigentlich nicht erlebt haben? Wie kann es sein, dass wir über so viel in unseren Gemeinden diskutieren und Predigten hören und auch halten, so wie ich, über Dinge, wo wir eigentlich nicht wirklich Ahnung von haben und wo wir nicht mal gemerkt haben, dass Gott es bestätigt hat durch seine Kraft und durch seine Wunder und durch seine Zeichen in unserem Leben. Paulus sagt, ich werde es nicht wagen, sowas zu tun. Und er hielt es für ein Unding, von Gott zu predigen, ohne dass Gottes Kraft parallel dazu am Wirken ist. Paulus sagt, er hat das, und das ist noch spannend formuliert, er sagt, er hat damit, indem er das getan hat, hat er das Evangelium von Christus völlig verkündigt. Also völlig, ganz. Da ist was, da war was ganz und was heil, indem Paulus das so getan hat. Könnte es vielleicht sein, dass ein Evangelium ohne Kraft ein Evangelium ist, was nur halb verkündigt wurde? Und das ist eine kritische Anfrage auch an mich selbst. Also kann es sein, dass ein Evangelium, was ohne Kraft verkündigt wird und was nicht bestätigt wird durch Gottes direktes Handeln, eigentlich nur ein halbes Evangelium ist? Paulus sagt, ich würde es nicht wagen, sowas zu tun. Und ich predige nur Dinge, die Gott bestätigt hat durch Zeichen und Wunder und habe damit das Evangelium völlig verkündigt, ganz verkündigt. Er redet weiter und sagt, in 1. Korinther 2, Verse 4 bis 5 sagt er, und meine Rede und meine Predigt bestehen nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Er sagt, ich rede nicht aus menschlicher Weisheit. Ich würde nichts sagen, was einfach nur Worte sind. Sondern ich rede nur das, was von Gott mit Gottes Kraft bestätigt wird, damit euer Glaube nicht auf meiner Weisheit beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. 1. Korinther 4, denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Und 1. Thessalonicher 1, Vers 5, denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Ihr wisst ja, als was für Leute wir um euretwillen unter euch auftraten. Paulus sagt, ihr wisst genau, wie wir waren, als wir bei euch waren. Er schreibt hier einen Brief, ne, und sagt, erinnert euch dran, als wir bei euch waren, das waren nicht nur Worte, sondern Gottes Kraft war die ganze Zeit sichtbar. Seine Wunder waren da. Und hier stellt er zwei Dinge gegenüber in diesen Texten, nämlich das Wort, was verkündigt wird, und die Kraft Gottes, die parallel dazu wirkt. Und Paulus sagt, dass man gerade daran das echte Evangelium erkennen kann, dass es nicht nur Worte sind, sondern dass es auch Kraft hat. Dass es was bewirkt. Dass es nicht nur im Kopf landet, sondern dass es unmittelbare Auswirkungen hat, dass das Wort was ausrichtet. Das Wort kommt nicht leer zurück, steht in der Bibel, sondern es bewirkt immer was. Und er verteidigt sich sogar so und sagt, ihr könntet mich ja kritisieren, wenn ich nur Worte gebracht hätte. So ungefähr, ne? Sagt er, wenn ich nur gepredigt hätte und nur Worte gebracht hätte, ihr könntet mich zu Recht kritisieren. Aber habe ich nicht. Ich kam in der Wunderkraft Gottes. Was wollt ihr mehr? Das ist das wahre Evangelium, was ich euch verkündigt habe. Und das ist ein gesundes christliches Selbstbewusstsein, was man in dem Moment haben kann. Paulus sagt, wenn es nur meine Worte wären, ich würde sofort das Weite suchen. Aber Gott hat es bestätigt. Was wollt ihr eigentlich? Regt euch nicht auf. Und hier schließt sich wieder der Kreis, ne? Wir sind immer dann auf dem richtigen Weg, wenn wir auf Empfang sind, also wenn wir eine Wahrnehmung dafür haben, für das schriftliche Wort Gottes, für das, was in der Bibel steht, wenn es uns wertvoll ist und heilig ist und wenn wir gleichzeitig eine Wahrnehmungsfähigkeit dafür haben, für das, was Gott tut und für die Kraft Gottes, die in unserer Zeit wirkt. Und das, was Paulus sagt, ist ein ganz spannender Punkt bei dem Thema. Gott bestätigt sein Wort durch Wunder. Also er weist es damit aus, das ist wie so eine Vollmacht, die er erteilt. Das ist eine Bescheinigung, dass er sagt, das stimmt, was meine Leute hier erzählen. Ich stelle mich dazu, ich bestätige es, indem ich meinen Stempel drauf drücke, indem ich Zeichen und Wunder tue. So heißt es dann zum Beispiel Apostelgeschichte 14, sie verweilten nun lange Zeit, also Jünger, und sprachen freimütig in dem Herrn, der dem Wort seiner Gnade Zeugnis gab, indem er Zeichen und Wunder geschehen ließ durch ihre Hände. Gott bestätigte das, was sie erzählt haben. Und Hebräer 2 heißt es, die Errettung, die ist von denen bestätigt worden, die es gehört haben, wobei Gott zugleich Zeugnis gab durch Zeichen und Wunder und mancherlei Machttaten und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Also da, wo Menschen gepredigt haben und das Wort Gottes weitergegeben haben, hat Gott es bestätigt und gesagt, das sind meine Leute, daran erkennt ihr es, ich tue Zeichen und Wunder durch diese Leute. Und an der Stelle wird auch deutlich, das kommt von Gott, alles kommt von Gott. Gott ist derjenige, der sein Wort gibt und der Menschen das Wort in den Mund legt und Gott ist derjenige, der Zeichen und Wunder durch sie tut. Menschen sind immer nur die Übermittler und die Kanäle, die das weitergeben. Menschen produzieren nicht Wunder, sondern sie leiten sie nur weiter. Göttliche Wunder werden nie von Menschen produziert, sondern werden weitergeleitet von Menschen. Und zwar von schwachen Menschen wie du und ich. Einfach Menschen. Gott wirkt durch Menschen und das ist eigentlich schon mal eine der faszinierendsten Erkenntnisse von dieser Bibelschulreihe, dass Gott durch Menschen wirkt. Also es ist uns so vertraut, einfach jetzt mal so vom Wortlaut her, aber ich meine, lasst es euch auf der Zunge zergehen, dass Gott, also Gott ist übernatürlich, Gott ist immer übernatürlich, haben wir vorhin gesehen, und er wirkt durch Menschen. Und da brauchen wir uns nichts drauf einbilden, wenn er große Dinge durch uns tut, weil es ist er, der es tut. So ein indischer Christ, Sadhu Sundar Singh, der hat mal gesagt, wir sind manchmal wie der Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten ist und freuen uns, dass uns die Leute zujubeln und legen ihre Gewänder vor uns hin und Palmzweige und staunen, wie die rufen, Hosanna, dem Sohn Davids und so, und wir marschieren dort ein nach Jerusalem und freuen uns und begreifen manchmal nicht, dass wir eigentlich nur sozusagen der Esel sind, also so das Transportwesen, auf dem Gott unterwegs ist. Und das ist unsere Bestimmung, Träger von Gott zu sein. Also dass da, wo wir sind, dass Gott dort mitkommt und dass er sich erweist in seiner Herrlichkeit und mit seiner Kraft durch uns hindurch, durch alle Schwachheit hindurch. Jesus hat sogar noch ein Jungtier genommen vom Esel, also noch krasser. Ja? Ich weiß nicht, bin noch nie auf einem Eselsfüllen geritten. Weiß auch nicht, ob es der Esel aushalten würde, aber das ist so, da wird so Gottes Wesen deutlich, er selbst kommt auf einem schwachen, jungen Esel nach Jerusalem reingeritten und zeigt seine Herrlichkeit. Und das ist unser Job, Träger von Gottes Herrlichkeit zu sein. Und die Apostel wussten, dass sie es selbst nicht sind. Petrus sagt an einer Stelle in Apostelgeschichte 3, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Also da wurde einer geheilt durch Petrus und Johannes. Der konnte nicht gehen und sie haben gesagt, wir haben sowieso keine Kohle. Der hat gebettelt, Geld haben wir nicht, aber im Namen Jesu steh auf und geh umher. Und er konnte gehen und das Volk war begeistert. Und Petrus, völlig verdutzt, sagt, was guckt ihr auf uns? Als ob wir es bewirkt hätten aus unserer Kraft und Frömmigkeit. Also das ist interessant, Petrus sagt, also nicht mal ihre Frömmigkeit, also ihre Hingabe an Gott war jetzt dafür verantwortlich, dass der geheilt wurde, sondern es ist einfach Gott. Es ist einfach Gott und Petrus und Johannes waren einfach mutig genug, Gott wirken zu lassen durch sich hindurch. Und da werden wir nächste Woche nochmal ein bisschen drauf eingehen, die Kraft des Glaubens, wie funktioniert das, wie hantiert man rum mit Glauben sozusagen und wie wirkt Gott dadurch. Ein Kapitel später heißt es noch, in welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr dies getan? Werden die Jünger gefragt. In welcher Kraft habt ihr das getan? Und es ist ja auch eine Frage, die uns oft interessiert, wenn irgendjemand was im Namen Gottes tut, was uns komisch vorkommt. Ne? In welcher Kraft habt ihr das getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit Heiligen Geist, im Namen Jesu Christi von Nazareth steht dieser gesund vor euch. Haben doch nicht wir gemacht. Hat doch Jesus gemacht. Sozusagen, was habt ihr für ein Problem mit uns, wenn Jesus ihr heilt durch uns? Und Paulus sagt an einer Stelle, wir haben aber diesen Schatz, das ist in einem anderen Zusammenhang, aber wir haben diesen Schatz, und man kann es eigentlich auf alles übertragen, was von Gott herkommt, haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, also in zerbrechlichen Tongefäßen, kann man sich vorstellen, damit die überragende Größe der Kraft von Gott sei und nicht aus uns. Und das ist so ein Grundstatement, was die Jünger und Apostel abgelegt haben. Und führt euch nochmal vor Augen, in welcher Dimension Gott durch die gewirkt hat. Also dass schon der Schatten von Petrus und die Schweißtücher von Paulus die Kranken geheilt haben. Und das sind die Leute, die sagen, wir sind absolut schwache Gefäße. Ein falscher Handgriff und wir zerbrechen. Ja, wenn Gott uns jetzt fallen lässt, wir sind sofort zerbrochen. Wir sind schwache Gefäße und dadurch wirkt Gott. Damit es von ihm ist, damit die ganze Welt sieht, dass er es ist, der wirkt und nicht wir. Und Petrus sagt, es haben doch nicht wir gemacht, sondern es ist Gott, der durch uns wirkt. Und vielleicht könnte man an der Stelle schon mal so auf die nächsten Wochen auch vorausschauen und sagen, das ist wahrscheinlich auch eine wesentliche Grundlage dafür, warum Gott ausgerechnet durch die Leute so gewirkt hat. Weil sie Gott verherrlicht haben mit dem, was sie getan haben. Weil sie sich bewusst waren, dass Wunder immer von Gott kommen und Gott aber immer durch den Kanal schwacher und fehlbarer Menschen kommt. Und das ist so ziemlich einer der beeindruckendsten Aspekte bei diesem ganzen Thema, dass das Übernatürliche immer in das Natürliche hineinkommt. Gott wohnt in Menschen. Der heilige, unfehlbare Gott erscheint uns auf dieser Erde durch sündhafte und irrende Menschen. Immer. Also fast immer. Gott kann auch ohne Menschen erscheinen. Aber wenn er durch Menschen erscheint, dann immer durch schwache, fehlbare, irrende Menschen, die manches nicht ganz auf der Reihe haben. Und auf den Aspekt werden wir in den nächsten Wochen auch nochmal näher eingehen, denn da wird es richtig spannend, wenn übernatürliche Dinge durch Menschen geschehen, die charakterlich oder theologisch vielleicht voll daneben liegen. Da wird es spannend. Da wird es auch spannend, Gott zu erkennen. Da wird es spannend zu sehen, wie ist eigentlich Gott? Und das Problem ist, dass Gott es immer so macht. Und jedes Mal, wenn Gott durch uns wirkt, dann wirkt er durch Menschen, die manche Sachen nicht richtig auf der Reihe haben. Und wir vertreten alle an manchen Stellen eine falsche Theologie. Also ist noch nie einer da gewesen auf der Erde, außer Jesus, bei dem das nicht der Fall gewesen wäre. Und das kriegen immer erst die Generationen nach uns mit, was wir falsch gedacht haben. Da brauchen wir uns nichts drauf einbilden. Gott wirkt immer durch Menschen, die manche Sachen nicht richtig auf der Reihe haben. Und da werden wir in den Wochen nochmal drauf eingehen. Gott tut seine Wunder meistens durch Menschen und übernatürliche Taten und Wunderkräfte werden ganz selbstverständlich als die Gaben mit aufgezählt, die der Heilige Geist einfach mal Menschen gibt. Er gibt Menschen die Fähigkeit, Wunder zu tun. Er wirkt in mehr, also wir lesen das in 1. Korinther 12 zum Beispiel, wo Paulus nochmal aufzählt, er sagt, ich will euch nicht im Unklaren darüber lassen, was der Heilige Geist unter euch tun möchte, welche Gaben er euch geben will. Ich kläre euch jetzt mal auf, der Heilige Geist, der wirkt unter allen, bei dem so, bei dem so, bei dem so, der kriegt die Gabe. Und dann heißt es, einem anderen aber wird Glauben gegeben in demselben Geist, einem anderen aber die Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist, einem anderen aber Wunderkräfte. Und dann geht es so weiter und so fort. Und der eine, der kann das Wunder tun und der andere kann den Kranken heilen, der andere kann das tun. Es ist einfach mal Gott, der das tut. Und er teilt es aus unter Menschen und Paulus sagt hier nicht, das ist das, was alle 200 Jahre einem gegeben wird, damit er wieder mal die Gemeinde auf Kurs bringt, sondern das ist das, was der Gemeinde gegeben wird. Und er wirkt, der Heilige Geist wirkt in diesem einen Leib Jesu, in dieser Gemeinde Jesu, wo alle dazugehören, die von Jesus errettet wurden, und da tut er diese Dinge. Das macht er einfach. Und die Jünger, die beten auch gezielt darum, dass Gott diese Dinge tut. Apostelgeschichte 4, da heißt es, und nun Herr, da beten sie, strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Also offensichtlich, einfach so als Nebenbemerkung, passieren diese Dinge auch nicht immer automatisch. Dass es einfach so vom Himmel fällt und einen erwischt und der andere nicht oder so. Ja, mag sein, dass das auch so passiert. Gott begegnet so Menschen, auch Paulus und so. Aber an dieser Stelle heißt es, sie beteten darum, dass Gott durch Zeichen und Wunder wirkt. Und warum, sehen wir gleich noch, das hat ja auch Gründe, warum Gott so wirkt. Und sie haben gebetet und daraufhin ist es geschehen und die Stätte ist erbebt und sie wurden vom Heiligen Geist nochmal neu erfüllt. So, aber das ist ja jetzt die entscheidende Frage. Wo bin ich hier? Ach so. So, das ist eine Grafik, die ich euch zeigen wollte. Dass Gott übernatürlich ins Natürliche hineinkommt. So, jetzt ist natürlich die Frage, warum Wunder? Also warum überhaupt. Offensichtlich geht es ohne Wunder nicht ab, da wo Gott erscheint. Jesus war bekannt dafür, dass er Wunder getan hat, und er hat seinen Dienst an seine Jünger und an seine Nachfolger übertragen. Aber warum? Also warum brauchen wir laut Bibel Zeichen und Wunder? Ich meine, es gibt ja genug Menschen in Europa, die damit bisher ganz gut ohne ausgekommen sind. Also ganz gut ohne Zeichen und Wunder ausgekommen sind. Wir selbst gehören ja ehrlicherweise an vielen Stellen auch dazu. Aber warum brauchen wir Zeichen und Wunder? Warum tut es Gott anscheinend in einem ziemlich hohen Maße, in dem Moment, wo Menschen da sind, die dafür empfänglich sind, die eine Herzenshaltung haben, wo Gott ihnen das anvertrauen kann und die darum beten? Warum tut Gott sowas? Das Erste, das haben wir schon gesehen, denn wenn Gott Gott ist, dann kann er gar nicht anders. Wenn Gott kein Mensch ist, dann übersteigt seine Kraft immer das, was Menschen können. Und da, wo Gott ist, da ist es für unsere Verhältnisse immer übernatürlich. Wenn Gott Gott ist, dann tut er Wunder, da, wo er Menschen begegnet. Das ist eine einfache Logik. Und darüber sollten wir uns nicht verwundern. Daher kommt vielleicht auch das Wort. Denn wenn eine Begegnung mit ihm, eine Begegnung mit ihm wird immer Wunder hervorbringen. Und da wundern wir uns zu Recht als Menschen, weil das immer unsere Vorstellungskraft übersteigt. Und die Bibel geht sogar dann eben so weit, dass sie sagt, die Wunder sind sogar die Beglaubigung dafür, dass die Jünger Jesu auch sein Evangelium verkündigen. Der zweite Grund, weshalb Gott Wunder tut, ist auch ganz einfach. Und das ist eigentlich so der Grund, der uns wahrscheinlich am meisten vertraut ist. Nämlich, weil Wunder natürlich was bringen. Die lösen irgendeine Not. Also wenn jemand krank ist und geheilt wird, dann ist es gut. Und wenn das Volk Israel in der Gefangenschaft ist und in die Freiheit geführt wird durch Zeichen und Wunder und in das verheißene Land kommt, dann ist es gut. Da ist eine Not beseitigt worden. Und wenn einer tot ist und Gott weckt ihn auf, dann ist es gut. Also aus unserer Sicht nicht immer, je nachdem, um wen es geht. Ne? Wenn man so in die Geschichte schaut. Aber Gott tut Zeichen und Wunder einfach, um uns Menschen zu helfen. Auch, ja? Und einfach, weil es eine Wirkung hat, die gut ist. Und das ist die Ebene, auf der wir uns meistens Wunder wünschen. Weil wir ein Problem haben, wünschen wir uns, dass Gott eingreift, dass er ein Wunder tut und dass das Problem beseitigt ist. Und sobald dann aber das Problem wieder vorbei ist, dann ist auch unsere Sehnsucht nach Gottes Eingreifen oft wieder ganz schnell abgeflaut. Und deswegen ist das in der Bibel gar nicht mal der wichtigste Grund, glaube ich, warum Gott Wunder tut. Es ist definitiv ein Grund, weil Gott die Welt liebt und weil Gott Menschen liebt. Aber Gott hat noch viel mehr Gründe, warum er Wunder auf dieser Erde tut. Und manche davon, glaube ich, überragen sogar noch mal den Faktor, dass wir in unseren Problemen eine Hilfe kriegen. Also dass wir in unserer Krankheit geheilt werden oder so. Ein dritter Grund, den ich nennen will, ist eigentlich ein übergeordnetes Ziel, was Gott hat. Durch übernatürliche Taten sollen Menschen anfangen, Gott zu vertrauen und ihn ernst zu nehmen. Wunder zeigen uns immer, dass Gott überhaupt da ist. Und auch wie Gott ist. An dem, wie er wirkt, können wir erkennen, wie er ist. Das, was wir tun, sagt viel über das aus, wie wir sind. Was uns wichtig ist. Damit, womit wir unsere Zeit verbringen, das sagt viel darüber aus, was uns wichtig ist. Das, was wir im Gespräch mit anderen äußern, sagt was darüber, was wir denken und was in unserem Inneren vor sich geht. Und wenn Gott Wunder tut, dann sagt es viel darüber, wie er ist. Und jedes Mal, wenn Gott ein Wunder tut, ist es eine Konfrontation damit, dass Gott da ist und auch damit, wie Gott ist. Gott sagt zum Beispiel zu Mose an einer Stelle, wie lange will mich dieses Volk verachten? Und wie lange wollen sie mir nicht glauben? Bei all den Zeichen, die ich in ihrer Mitte getan habe. Also wo Gott selbst ein bisschen mit seinem Latein am Ende ist, so klingt zumindest, und sagt, wie kann es sein, dass ich die ganze Zeit Wunder unter denen tue und die immer noch nicht an mich glauben? Also wenn ich schon Wunder tue, dann sind die doch dafür da, dass die anfangen an mich zu glauben. Das ist einer der Gründe, weshalb Gott Wunder tut. Um sich zu zeigen, um seine Präsenz zu zeigen. Um zu zeigen, hallo, ich bin noch da. Macht es was mit euch? Also ruft es was in euch hervor, wenn ihr seht, dass ich Wunder tue? Und an einer anderen Stelle heißt es, oder hat je ein Gott versucht hinzugehen, um sich eine Nation mitten aus einer anderen Nation zu holen, durch Prüfungen, durch Zeichen und durch Wunder und durch Krieg und mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm und durch große Schreckenstaten nach allem, was der Herr, euer Gott, in Ägypten vor deinen Augen für euch getan hat? Du hast es zu sehen bekommen, damit du erkennst, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Gott sagt, ich habe die ganze Zeit Wunder getan, habe euch aus Ägypten rausgeholt, habe Zeichen und Wunder und Kraftwirkung und sonst was alles getan, damit ihr mich erkennt. Du hast es doch gesehen, damit du mich erkennst. Im Kern geht es Gott darum, dass wir ihn erkennen, dass wir anfangen, ihm zu vertrauen. Es geht ihm um eine Beziehung. Wunder sind Situationen, wo Gott auf sich aufmerksam macht. Das sind die Momente, wo er den Arm hebt und sagt, mich gibt's auch noch. Schaut mal her. Denkt mal dran, dass ich da bin. Denkt mal dran, wie ich bin und was ich verantworten habe für eure Situation. Übernatürliche Zeichen und Wunder haben immer das Potenzial in sich, dass wir Gott erkennen. Und dass wir Gott näher kommen und dass wir in eine Beziehung zu ihm kommen, dass wir sehen, wie er ist. Dass wir merken, Gott ist hier. Es geht gar nicht nur um uns, sondern es geht um ihn. Und dass wir erkennen, wie Gott ist, dass er Barmherzigkeit hat für Kranke zum Beispiel. Dass er seine Kraft zur Befreiung einsetzt, weil er will, dass Menschen befreit sind und nicht in Gebundenheit leben. Und dass wir erkennen, was Gott für wunderbare Pläne hat mit uns und mit seinem Volk, indem er immer wieder Zeichen geben will, indem er immer wieder Wunder tun möchte. Ein dritter Grund, warum Gott es tut, ist, dass wenn wir einmal Gott erkennen, dann verändert das immer unser Leben. Dann macht es was mit uns, wenn Gott übernatürliche Dinge tut, nämlich vor allen Dingen wird Glauben in uns gestärkt. Wenn wir erleben, wie Gott wirkt, dann entsteht in uns Glauben und Mut für die nächsten Situationen, die kommen werden. An einer Stelle heißt es im fünften Buch Mose, wenn du in deinem Herzen sagst, diese Nationen sind größer als ich, wie könnte ich sie vertreiben? Also so ein verzweifeltes, ach, immer ich, wie könnte ich das schaffen aus meiner Kraft? Fürchte dich nicht vor ihnen. Denk doch daran, was der Herr, dein Gott, dem Pharao und allen Ägyptern angetan hat. An die großen Prüfungen, die deine Augen gesehen und an die Zeichen und die Wunder und die starke Hand und den ausgestreckten Arm, womit der Herr, dein Gott, dich herausgeführt hat. Ebenso wird der Herr, dein Gott, an all den Völkern tun, vor denen du dich fürchtest. Gott sagt, du hast Angst? Dann denk doch daran, was ich für Zeichen und Wunder getan habe bisher. Und in dem Moment fängt an, Glaube zu wachsen und fängt an, Mut zu wachsen. Mit jedem Wunder ist eine Nachricht aus dem Himmel verbunden, die lautet, was Gott einmal getan hat, das kann er jederzeit wieder tun. Das ist das, was Gott hier sagt. Ich habe es doch schon mal gemacht, denk einfach dran, dann weißt du, was als nächstes zu tun ist. Das, was Gott einmal getan hat, das kann er immer wieder tun. Deswegen ist jedes Wunder, hat auch einen ewigen Wert. Weil jedes Mal, wenn wir daran denken, was Gott getan hat, erzeugt es wieder neue Glaubenskraft in uns. Erzeugt es wieder neuen Mut in uns. Deswegen geht das immer so weiter. Ein Wunder, was geschehen ist, das behält seinen Wert. Und deswegen sagt die Bibel auch immer wieder, erinnert euch daran. Denkt daran, was Gott getan hat. Also zum Beispiel 1. Chronik 16. Gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Wahrzeichen und der Urteile seines Mundes. Psalm 75. Und nahe ist dein Name denen, die deine Wunder erzählen. Also nahe, Gott kommt den Menschen nahe, die seine Wunder erzählen. Die von dem reden, was Gott getan hat. Psalm 105, singt ihm, spielt ihm, redet von all seinen Wundern, gedenkt seiner Wunder, die er getan hat, seiner Zeichen und der Urteile seines Mundes. Psalm 111, er hat ein Gedächtnis gestiftet, seinen Wundern. Das habe ich selber noch nicht ganz verstanden, was das bedeutet, aber zum Beispiel die Feste in der Bibel, die er dem Volk Israel gegeben hat, die waren dazu da, sozusagen ein Gedächtnis zu sein, ein Denkmal zu sein für die Wunder, die er getan hat. Psalm 119, sinnen will ich über deine Wunder, also drüber nachdenken. Psalm 145, deine Wunder will ich bedenken. Also wenn wir abends unseren Kindern gute Nachtgeschichten erzählen, dann lasst uns denen erzählen von den Wundern, die Gott getan hat. Von dem, was er getan hat, was wir schon mit ihm erlebt haben oder von dem, was wir gehört haben über ihn. Ich meine, das Volk Israel war auch dazu herausgefordert, dass wenn die Kinder sie fragen, warum ist das so und so bei euch? Warum habt ihr dieses Gesetz? Warum habt ihr dieses Fest und so weiter? Sollten die erzählen, weil Gott damals Wunder getan hat. Und er hat uns aus Ägypten rausgeführt und er hat mächtige Dinge getan. Also immer wieder von dem zu erzählen, was Gott getan hat. Und lasst uns das auch so machen. An den Stellen, wo wir Gespräche haben, zu Hause, auf Arbeit, in der Familie und so weiter, dass wir immer wieder denken, wie können wir wie können wir das in uns bewegen und wie können wir das wachhalten, auch die Erinnerung an das, was Gott getan hat. Wie können wir das weitererzählen, damit es bekannt wird, auch in der nächsten Generation, was Gott in der letzten Generation getan hat. Weil es wichtig ist, weil das immer wieder Glauben stärkt. Wunder wecken Glauben für das nächste Wunder. Also es gibt zum Beispiel eine spannende Geschichte von Hiskia, dem König in Israel, der war krank und der Prophet kam zu ihm und hat gesagt, du wirst geheilt werden. Gott wird dich heilen. Also ihm wurde ein Wunder verheißen. Hiskia konnte es nicht so ganz glauben und sagt, was wird denn das Zeichen dafür sein, dass ich geheilt werde? Also sozusagen gibt es eine Bestätigung dafür, dass Gott wirklich ein Wunder tun will an mir, was schon allein schon ein bisschen witzig ist. Ich meine, Gott hat es verheißen, da muss man auch warten, ja, das Wunder passieren. Aber er sagt, was wird denn das Zeichen sein, dass ich glauben kann, dass das Wunder geschieht? Da ist spannend, ja, dann sagt der Prophet, gut, ja, was für ein Zeichen machen wir? Okay, die Sonne wird stehen bleiben für einige Stunden. Die wird sich nicht weiter bewegen auf der Sonnenuhr. Sagt Hiskia, gut, das ist ein Deal, ja, dann glaube ich das. Und das passiert, Gott hält die Sonne an, die für einige Stunden stillsteht. Und da dachte sich dann Hiskia, gut, wenn Gott die Sonne anhalten kann, dann kann er mich auch heilen. Und Gott hat dieses eine Wunder getan, oder Zeichen, da kommt es so vor, mit Zeichen und Wunder. Gott hat ihm das Zeichen gegeben, er hat einfach mal die Sonne angehalten auf der ganzen Erde. Und dann wusste Hiskia, dann wird er auch das Wunder tun, was verheißen wurde, nämlich, dass ich geheilt werde. Und es ist ja verrückt, aber es ist ein spannendes Prinzip und ein ganz einfaches Prinzip. In dem Moment, wenn ein Wunder geschieht, dann weckt das Glauben für das nächste Wunder. Und das ist das, wo Gott uns eigentlich reinführen will, indem er wirkt, indem wir ihm immer mehr zutrauen. Dass wir eine nicht zu niedrige Erwartung an ihn haben, weil er ja Gott ist, weil er ja alles kann. Und wenn er eine Sache tun kann, dann kann er auch eine andere Sache tun. Und wenn er das schon mal gemacht hat bei meinem Uropa, dann kann er das auch in meiner Generation wieder tun. Warum denn nicht? Denn Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich bin der ich bin, sagt er. Ich kann doch nicht so tun, als wäre ich anders. Ich bin derselbe wie gestern und ich werde auch derselbe in Ewigkeit sein. Und wenn Gott das eine Mal das getan hat, dann kann er es auch das nächste Mal tun. Ob er es tut, wäre nochmal eine andere Frage. Können wir in den nächsten Wochen nochmal gucken. Aber dass wir Glaubenskraft entwickeln, dass wir wissen, Gott kann das tun, das hängt auch damit zusammen, dass wir das wahrnehmen, was Gott bisher schon getan hat. Und in dem Moment, wo wir Wunder erleben und von Wundern hören, dann passiert noch was in uns, nämlich wir fangen an, Gott anzubeten. Wir Wunder verherrlichen Gott, denn in dem Moment, wo jemand was mit Gott erlebt, da wird unser Herz dankbar. Da werden wir Lobpreis auf den Lippen haben. In Lukas 19 heißt es, und als er sich schon dem Abhang des Ölbergs nahte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten, gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Die ganze Jüngerschar hat angefangen, freudig Gott zu loben wegen der Wunder, die Gott getan hat. Und das ist ein Grund, weshalb Gott Wunder tut, weil er verherrlicht sich damit selbst. Er generiert sich quasi seine eigene Anbetung. Also er tut was es uns Menschen leichter macht, ihn zu erkennen als den, der er wirklich ist, nämlich als den allmächtigen Gott. Und er führt uns damit in eine Herzenshaltung, wo es uns leichter fällt, ihn anzubeten und ihm die Ehre und die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt. Und letzter Grund, weshalb Gott Wunder tut, Wunder sind unglaublich missionarisch. Da, wo Gott sich in seiner übernatürlichen Kraft erweist, da ist es zumindest leichter für Menschen, die ein offenes Herz haben, an ihn zu glauben. Ich will das mal mit Einschränkungen sagen, denn nur weil ich ein Wunder erlebe, heißt es noch lange nicht, dass ich anfange, an Gott zu glauben. Da gibt es auch genug biblische Beispiele dafür, wo ich nächste Woche drauf eingehen werde. Aber an ganz vielen Stellen hat es funktioniert. Viele der Heilungen, die die ersten Christen und die Apostel getan haben, haben dazu geführt, dass die Menschenmassen kamen und wissen wollten, was ist hier passiert, wie wir es vorhin schon gehört haben. Und die haben gesagt, es war Gott. Gott ist hier. Wir können ihm nachfolgen, indem wir Buße tun, indem wir uns taufen lassen, indem wir Jesus unser Leben geben. Und dann ist die Gemeinde explodiert. Und es sind massenhaft Leute dazugekommen, weil sie gesehen haben, was Gott tun kann. In dem Psalm heißt es, erzählt unter den Heiden seine Herrlichkeit, unter allen Völkern seine Wundertaten. Wem sollen wir es erzählen? Den Heiden. Und allen Völkern. Und was sollen wir erzählen? Seine Wundertaten. Weil in dem Moment, wo man damit konfrontiert wird, dass Gott Dinge tun kann, die ich nicht tun kann, da bringt mich das immer in eine Pattsituation. Ich muss reagieren, auf irgendeine Weise. Also wenn Gott ein Wunder tut vor meinen Augen, das fordert mir eine Reaktion ab. Ich kann das nicht ignorieren. Also ich muss entweder das annehmen und sagen, offensichtlich ist Gott hier, offensichtlich gibt es Gott, offensichtlich ist Gott mächtiger als ich, offensichtlich macht es was mit mir, ich muss jetzt irgendwie reagieren. Gehe ich auf Gott einen Schritt zu oder distanziere ich mich von Gott und sage, damit will ich nichts zu tun haben, was auch immer hier gerade geschehen ist, Gott war es schon mal nicht, ich will es auch nicht mehr wissen, ich gehe meinen eigenen Weg. Und das ist eine Situation, in die Gott uns bringt, immer dann, wenn er ein Wunder tut. Er fordert uns heraus, er fordert jeden Menschen heraus, er fordert Nichtchristen heraus, an der Stelle eine Antwort zu finden, was ist denn jetzt passiert? Wie kann das sein, dass der geheilt wurde? Wie kann das sein, dass dieses Wunder gerade geschehen ist? Ich kenne den von früher, ich weiß, dass der die ganze Zeit krank war. Zeichen und Wunder sind immer missionarisch, weil sie jeden Menschen mit der Präsenz Gottes konfrontieren. Ich kann nicht ein Wunder erleben und davon hören oder davon hören und einfach nichts tun. Das ist auch die Situation, fällt mir gerade ein, auch bei Elia auf dem Berg Karmel. Ne? Da war die Frage, ist der Herr Gott, also ist Gott der Herr oder ist es nicht? Ja? Aber schweigen dazu kann man nicht. Also man muss jetzt eine Antwort darauf finden. Wer ist Gott? Wo ist Gott? Und das ist immer das, was passiert, wenn Gott Wunder tut. Wunder zu erleben, bringt immer eine Verantwortung mit sich. Ich muss darauf reagieren. Und Wunder fordern an der Stelle immer zur Buße heraus, wenn man nicht mit Gott lebt. Wenn ich mit Gott nichts zu tun habe und ich sehe aber, dass es Gott anscheinend gibt, durch das, was er tut, stellt es mich vor die Wahl, Buße zu tun oder nicht. Um mein Leben ihm anzuvertrauen oder nicht. Ein Text, ich bin gleich fertig, der einen auch so ein bisschen betroffen machen kann, ist eine Situation, wo Jesus die einige Städte zurechtweist. Also Städte, richtig so Ortschaften. Und er sagt, und zwar die Städte, wo er am meisten Wunder getan hat. Da heißt es, er fing an, die Städte zu schelten, also zu kritisieren, in denen seine meisten Wunderwerke geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Er sagt, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Denn wenn in Tyros und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyros und Sidon wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zum Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Land wird es erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Das sind heftige Worte. Und das Spannende ist, Jesus koppelt diesen ganzen Zusammenhang, habt ihr Buße getan oder nicht, koppelt er daran, dass sie Wunder gesehen haben. Dass er dort Wunder getan hat und in Sodom und Gomorra und so sind diese Wunder nicht geschehen. Wo Jesus eigentlich an der Stelle sagt, es ist noch verständlich, dass diese Städte so geendet haben, weil die haben meine Kraft in dem Maße auch nicht gesehen. Aber ihr hättet es wissen müssen, ihr habt gesehen, was ich getan habe, ihr habt Gottes Kraft erlebt. Wie kann es sein, dass ihr euch nicht Gott zugewendet habt? Wunder zu erleben bringt uns immer in eine Zwangslage und das ist so, es ist ja keine Schattenseite, sondern es ist eine Riesenchance, die da drin steckt, wenn Gott Wunder tut, wieder einen Schritt mehr auf ihn zuzugehen. Ich muss Gott entweder anerkennen und mich ihm unterwerfen oder ich muss ihn ignorieren und ihn ablehnen. Mehr Möglichkeiten habe ich an der Stelle nicht. Und manchmal glauben wir als Christen, dass es das Schlimmste ist, wenn sich eine Region dadurch von Gott abwendet, indem sie Dinge tut, die dem Herrn ein Gräuel sind und Haufen sündige Dinge tut und so weiter. Und Jesus sagt, das ist noch gar nicht mal das Schlimme. Das ist einfach das, was Menschen tun und das will ich vergeben. Aber was das Schlimme ist, wenn wir sehen, dass Gott Kraft hat und unter uns wirkt und wenn wir davon hören, was Gott für Wunder getan hat und wenn es einfach nichts mit uns macht. An der Stelle sagt Jesus, meine Güte, also Sodom hätte es besser hingekriegt an der Stelle. Und das ist was uns so herausfordert. Einfach, dass wir an der Stelle nicht lau und nicht kalt bleiben, dass wir das mit so einer, nicht das ganze Leben mit so einer europäischen Skepsis betrachten und immer erstmal alles zehnmal, jeden Stein zehnmal umdrehen und sich fragen, ob das nur was mit mir zu tun hat und ob das nur wirklich wahr ist und so weiter, sondern an der Stelle mit einem offenen Herzen ranzugehen und zu sagen, Herr, ich will dich erkennen, wo auch immer du bist. Ich will sehen, wie du wirkst. Ich will sehen, wo du bist. Ich will ein offenes Herz dafür haben, dich zu erkennen, wenn du wirklich kommst. Ich will Bibel lesen, aber dann will ich auch sehen, wie sich das geschriebene Wort in der Praxis bewährt und wie es in Kraft zu uns kommt, als lebendiges Wort, nämlich Jesus selbst, der unter uns wirkt. Was machen wir jetzt damit? Mit dem Abend? Also, wenn es Wunder gibt in unserem Umfeld oder wenn wir irgendwie davon gehört haben, dass Gott auch in unserem Umfeld und heute Wunder tut, dann fordert Gott uns damit heraus. Selbst wenn wir manches selbst nicht erlebt haben. Aber es reicht schon, von manchem gehört zu haben. Dann fordert Gott uns damit heraus, in dem Moment, wo wir davon gehört haben, dass er eine bestimmte Sache getan hat, dann macht das was mit uns. Jedes Wunder ist ein Ruf Gottes, seine Gegenwart, seine Macht und seine Rettung ganz neu auch anzuerkennen und wieder einen Schritt auf ihn zuzugehen und sich seiner Macht zu unterstellen und zu sagen, du bist der Herr, ich bin's nicht. Das hätte ich nicht hingekriegt. Und auch wieder ganz neu zu staunen und zu sagen, Gott, du verdienst allen Lobpreis, du verdienst alle Anbetung. Wenn du sowas kannst, wenn du das gemacht hast, das habe ich ja noch nicht mal ich jemals gemacht. Und an der Stelle wirklich ganz neu auch ein anbetendes Herz auch zu bekommen und zu sagen, Gott ist gut und Gott bewegt sich unter uns. Und Gott ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und Gott ist mächtig genug, jedes Problem auf dieser Erde anzupacken. Gott ist stark genug, jedes Problem in unserem Leben anzupacken. Wenn Gott es damals getan hat bei denen, dann kann er es auch wieder tun. Und wenn Gott Gott ist, dann kann er immer Dinge tun, die ich nicht tun kann. Und jedes Mal, wenn ich Gott begegne, dann begegne ich einem übernatürlichen Gott. Ansonsten wäre Gott nicht Gott. Und an dieser Stelle ganz neu auch wieder festzumachen und zu sagen, ich will wieder neu lernen, zu staunen über das, was Gott tut und nicht in so einer ewigen Skepsis und in so einem kritischen Geist festzuhängen. Die Bibel fordert uns sehr wohl auf, Dinge zu prüfen. Da werde ich in 2 Wochen nochmal drauf eingehen. Aber was dort drin steht, ist, prüfet alles. Also das ist ja was, was uns gefällt. Prüft alles. Also wir sind nicht dazu aufgefordert, alles einfach leicht zu schlucken. Ja? Aber das Gute behaltet. An der Stelle steht nicht, prüft alles und guckt genau hin, wo sich die Lüge und der Irrtum versteckt. Und dann sortiert es aus und predigt drüber und warnt die ganze Welt und verbringt euer restliches Leben damit, diese eine Irrlehre zu bekämpfen, sondern da steht drin, prüft alles und das Gute behaltet. Und das ist eine andere, völlig andere Perspektive. Wenn ich das tue, dann prüfe ich zwar alles, aber nicht um den Fehler zu entdecken, sondern um Gott zu entdecken. Und so an alles ranzugehen, wenn ich irgendwo höre, jemand hat ein Wunder erlebt, jemand hat was mit Gott erlebt, dass ich mit dieser Herzenshaltung rangehe und sage, wo ist Gott in dem Ganzen zu finden? Mag sein, dass er an manchen Stellen nicht zu finden ist. Dann ist okay, dann bin ich um eine Erfahrung reicher. Und dann gucke ich, wo ist er dann jetzt zu finden? Wo kann ich Gutes darin entdecken? Wo kann ich Gott entdecken? Und das ist eine Herzenshaltung, die Gott sich wünscht. Und in dem Moment, wenn wir so vorangehen, dann haben seine Wunder auch ihren Zweck erfüllt. Nämlich, dass sie unseren Fokus auf ihn richten und dass wir ihm näher kommen. Denn Wunder haben immer was damit zu tun, dass Gott uns in seinen Bund hineinnehmen will. Und das ist jetzt wirklich der allerletzte Bibeltext über diesem Abend. Da heißt es, da sagt Gott in 2. Mose 34, Vers 10, siehe, ich schließe einen Bund. Vor deinem ganzen Volk will ich Wunder tun, wie sie bisher nicht vollbracht worden sind auf der ganzen Erde und unter allen Nationen. Und das ganze Volk, in dessen Mitte du lebst, soll das Tun des Herrn sehen. Gott schließt einen Bund und wie sieht er aus? Er wird Dinge tun, die man noch nie zuvor auf dieser Erde und in allen Nationen gesehen hat. So beginnt Gott seine Rede, so sagt er, ich will einen Bund mit euch schließen. Das bedeutet es, mit mir in einem Bund zu sein. Und das ist das, was Gott im tiefsten Inneren, glaube ich, in seinem Sinn hat. Also so wie ich die Bibel verstehe, dass Gott mit uns einen Bund schließen will. Und das bedeutet natürlich, wenn man einen Bund mit einem übernatürlichen Gott hat, hat das automatisch zur Folge, dass auch seine Wesenszüge, seine Eigenschaften und seine Fähigkeiten in irgendeiner Weise was mit unserem Leben zu tun haben. Dass wir Anteil bekommen an seiner übernatürlichen Kraft, an seinem übernatürlichen Wesen, was ganz anders ist als wir Menschen. Und da ruft uns Gott rein und das ist so auch dieser Ruf, der über dieser Themenreihe steht, sich neu rufen zu lassen in einen Bund hinein mit einem übernatürlichen Gott. Denn das ist er und das ist das, was er mit uns im Sinn hat. Und zu dem will ich jetzt auch beten. Gott, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich mit uns abgibst und dass du in deiner ganzen Kraft dich auch auf dieser Erde zeigen möchtest. Und ich bete zu dir, dass du uns zu Menschen machst, die dafür empfänglich sind. Herr, ich bitte dich, dass du uns eine Wahrnehmungsfähigkeit gibst für dich, dass wir wahrnehmen können, was du in deinem Wort sagst, dass wir wahrnehmen können, wie du dein Wort praktisch erweist, auch in unseren Tagen. Ich bitte dich, dass du uns die Augen öffnest, dass wir wirklich mit beiden Augen sehen können und dass wir in allem dich erkennen. Herr, mach uns frei von, auch von falschen Vorstellungen, die wir von dir haben. Korrigier du uns. Wir merken es selber nicht, Herr. Aber wir brauchen dich. Und wir bitten dich, dass du uns da zurechtrückst und dass du uns ganz neu eine Perspektive des Himmels gibst. Dass wir sehen, was du tun willst und was du geplant hast, auch mit unserem Leben und mit unseren Gemeinden und mit unserer Zeit, in der wir sind. Herr, ich bete, dass du unser Herz öffnest, dass auch so diese Themenreihe dazu beiträgt, dass wir neu was entdecken, was du reingelegt hast in diese Welt und auch in uns und in dein Wort. Und dass wir dir näher kommen. Herr, zieh uns näher zu dir. Öffne du uns eine ganz neue Zukunft mit dir. Zieh du uns tiefer hinein in deinen Bund mit allem, was dazugehört und mit allem, was du praktisch dadurch wirken möchtest. Herr, du sollst geehrt sein, weil du kein Mensch bist. Du bist Gott. Und ich lobe dich von ganzem Herzen, dass du unseren Verstand und unsere Fähigkeiten bei weitem übersteigst und niemand ist dir gleich auf dieser Welt, Herr. Keiner kann es so tun, wie du es tust und keiner kann in dieser Weisheit denken, wie du es denkst. Und Herr, wir wollen dir nachfolgen und wir wollen Menschen sein, die dich verherrlichen und die sich immer an das erinnern, was du getan hast auf dieser Welt. Danke, dass du mit uns bist. Amen.